Deutschlandfunk, Marktplatz.
Am Mikrofon ist Henning Hubert. Willkommen. Sachschäden und Personenschäden begleichen. Wann hilft eine Haftpflichtversicherung? Fragen wir in den nächsten knapp anderthalb Stunden. Schäden passieren durch unglücklichen Zufall, durch schuldhaftes oder gefährdendes Verhalten. Da helfen Haftpflichtversicherungen in sehr vielen Situationen, bewahren vor dem finanziellen Ruin. Privatleute, Pärchen in der Hausstandsgründung, Eltern schließen sie besonders gerne ab, wollen damit auch ihre Familie schützen vor Überschuldung im Schadensfall. Egal ob als Tierhalter, Autofahrerin, Bauherrn oder Haus- und Grundbesitzer, die private Haftpflichtversicherung, sie springt ein, wenn Versicherte aufgrund gesetzlicher Regelungen Schadenersatz zahlen müssen. Die allgemeine Privathaftpflicht ist trotz ihres Namens freiwillig. Sie ist oft schon kostengünstig zu haben und sie gehört zu den wenigen Versicherungen, die auch die Verbraucherschutzorganisationen ausdrücklich empfehlen. Dennoch haben sie derzeit bei uns nicht alle. Es sind 5 von 6 Haushalten, die eine Police halten. Auch wird innerhalb der Privatpflichtversicherungsangebote kaum gewechselt. Wir fragen, warum ist das so? Passt bei Altverträgen die Deckungssumme noch? Wann ist eine besondere Spartenhaftpflicht sinnvoll oder sogar zwingend nötig? Diese und Ihre Fragen beantworten wir bis 11:30. Sach- und Personenschäden begleichen. Wann hilft eine Haftpflichtversicherung?
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Die Gäste heute alle zugeschaltet. Nils Hellberg, Leiter der Abteilung Haftpflicht beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV. Hallo Herr Hellberg.
Hallo Herr Hübert.
Michael Nischalke von der Stiftung Warentest und dort bei der Zeitschrift Finanztest, Projektleiter Versicherungen und Recht. Guten Morgen, Herr Nischalke.
Ich grüße Sie, Hubert.
Und dabei ist Peter Grieble, Leiter der Abteilung Versicherungen in der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo, Herr Grieble.
Schönen guten Morgen. Hallo.
Erste Frage an Sie, Herr Hellberg. Warum heißt die Haftpflicht so, obwohl sie gar keine Pflichtversicherung ist?
Ja, in der Tat. Das mag etwas irreführend klingen, die beiden Worte oder Begriffe, die hier auseinanderzuhalten sind, ist zum einen der Begriff Haftpflicht und dann der Begriff Versicherung. Und Haftpflicht meint die gesetzliche Verpflichtung, dem einen anderen zugefügten Schaden zu ersetzen. Und insoweit heißt die Haftpflichtversicherung Haftpflichtversicherung, auch wenn sie nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Also die Pflicht zu leisten bei Schaden ist damit markiert. Herr Nischalke, warum reicht denn nicht eine Haftpflicht, sondern es gibt so viele Spartenversicherungen, wie zum Beispiel für die Jagd?
Letztendlich, weil diese Risiken im Alltag sehr, sehr umfänglich und groß sind. Also die normale, klassische private Haftpflichtversicherung hat schon einen enorm großen Schutzbereich, aber es gibt eben Grenzen für besondere, außergewöhnliche Risiken und da bedarf es dann gegebenenfalls noch einer separaten Haftpflichtversicherung, beispielsweise für Hunde einer Tierhalterhaftpflichtversicherung.
Werden wir ausloten im Verlauf der Sendung. Und Herr Grieble, mal die erste Frage auch an Sie. Wo besteht denn jetzt Beratungsbedarf durch den Verbraucherschutz?
Ja, eigentlich fast überall. Der erste Teil ist schon, brauche ich eine Privathaftpflicht? Das ist recht schnell erledigt. Sie haben es schon gesagt, das ist eine sehr, sehr wichtige Versicherungssparte. Aber trotzdem haben Millionen von Haushalten diese Sparte nicht. Das ist tatsächlich Beratungsbedarf. Und da muss man sehen, dass die Ausgestaltung dieser Policen sehr unterschiedlich ist. Das ist also durchaus positiv, dass sich da sehr viel Richtung Ausdifferenzierung entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Das bedeutet aber, dass wenn ich eine Police, einen Vertrag haben möchte, der genau zu meinem Bedarf passt, dass ich da schon schauen muss, was leistet ein Tarif, was leistet er nicht. Und das steht eben alles in den Bedingungen drin und diese Bedingungen sind viele Seiten stark und da kann man sich entweder den Spaß machen, das alles durchzulesen und zu verstehen, oder man braucht eben jemand, der einem da hilft.
Okay. Wir leisten auch Aufklärungsarbeit jetzt mal in Sachen Deliktunfähigkeit. Am Anfang dieser Sendung räumt mal mein Kollege Stefan Römermann auf mit einer verbreiteten Behauptung, die man schwarz auf gelb bis heute an Baustellenzäunen liest, Eltern haften für ihre Kinder. Es kommt nämlich immer darauf an, wie jung das Kind ist, wenn durch es ein Schaden entsteht, und auf die Umstände.
Zugegeben, der Begriff Deliktunfähigkeit klingt wirklich nach schlimmsten Juristendeutsch. Aber zumindest die Idee dahinter ist schnell erklärt.
Das heißt im Prinzip, dass man für das, was man tut, nicht verantwortlich ist,
sagt der Leipziger Rechtsanwalt Lars Knebel. Besonders klar sind die Regeln dazu bei kleinen Kindern.
Also bei Kindern ist es ganz generell so, wenn die unter 7 Jahre sind, können sie für das nicht verantwortlich gemacht werden, was sie tun.
Kinder müssen auch nicht für Schäden bezahlen, die sie verursacht haben.
Ein einfacher Fall ist, das Kind schnappt sich einen Stock, läuft irgendwo hin und schlägt mit dem Stock gegen Auto, gegen Haus, gegen den Gegenstand. Der geht kaputt dabei, dann ist das Kind dafür nicht haftbar.
Der Besitzer des zerkratzten oder verbeulten Autos bleibt in solchen Fällen häufig auf seinem Schaden sitzen. Denn anders als es auf vielen gelben Warnschildern steht, haften Eltern in der Regel nicht für ihre Kinder, sagt Julia Alice Böhme vom Bund der Versicherten.
Das ist quasi schon ein Running Gag bei uns im Verein, da es tatsächlich natürlich nur in dem Fall stimmt, dass Eltern für ihre Kinder haften, wenn sie die Aufsicht verletzt haben.
Dabei gilt aber auch, Eltern können und müssen ihre Kinder nicht rund um die Uhr überwachen. Ob Eltern ihre Aufsichtspflicht tatsächlich vernachlässigt haben, hängt deshalb vom Einzelfall ab und vom Alter und der Entwicklung des Kindes. Genauso wie die Frage, ob ein über 7-jähriges Kind noch als deliktunfähig gilt. Bei Verkehrsunfällen ist das bei Kindern unter 10 Jahren eigentlich fast immer der Fall. Erstaunlich für viele Versicherungskunden, auch die Privathaftpflichtversicherung lehnt in solchen Fällen oft die Begleichung des Schadens ab. Denn normalerweise springt sie nur dann ein, wenn eine versicherte oder mitversicherte Person haftbar ist und sonst für einen Schaden bezahlen müsste. Für die Betroffenen ist das dann oft schwierig, erzählt Versicherungsexpertin Böhne.
Ja, Schäden, die kleine Kinder anrichten, passieren ja oftmals auch bei Freunden oder bei Nachbarn und Bekannten. Und wenn die Geschädigten in einem solchen Fall Schadenersatz fordern, den aber nicht bekommen, kann das natürlich zu unangenehmen Konflikten führen.
Gerade Eltern sollten deshalb prüfen, ob in den Versicherungsbedingungen für ihre Privathaftpflichtversicherung auch explizit eine Zahlung bei Fällen von Deliktunfähigkeit vereinbart ist. Bei vielen Tarifen ist das inzwischen der Fall, allerdings sind oft nur vergleichsweise kleine Schäden abgesichert. Das reicht aber häufig nicht aus. Sinnvoll sei hier ein Betrag von mindestens 20.000 Euro.
Die 150 Euro für das alte Laptop oder sowas, das kann ich ja noch aus eigener Tasche bezahlen. Aber wenn es eben wirklich hoher Schaden ist, dann bin ich sicherlich weniger bereit, das auch Bekannten oder Freunden gegenüber zu bezahlen, aus eigener Tasche.
Schließlich können beispielsweise bei Verkehrsunfällen schnell Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro auftreten. Aber nicht nur für Eltern lohnt sich die Absicherung von Schäden bei Deliktunfähigkeit.
Auch volljährige Personen können als deliktunfähig eingestuft werden. Und das ist zum Beispiel schon der Fall, wenn die Person zum Zeitpunkt der Schadensverursachung bewusstlos war oder eben eine psychische Erkrankung besteht, im speziellen Fall Demenz zum Beispiel.
Wer sich um Angehörige mit entsprechenden Vorerkrankungen kümmert, sollte für diese deshalb gegebenenfalls auch eine Haftpflichtversicherung mit Deliktunfähigkeitsklausel abschließen, rät Versicherungsexpertin Böhne.
Soweit der Beitrag von meinem Kollegen Stefan Römermann. Herr Hellberg, oder im Sinne von Haftpflicht, Privathaftpflicht als All-Risk-Versicherung, ist das in den meisten Fällen doch schon mit drin heutzutage?
Ja, wir haben festgestellt, dass die Kundinnen und Kunden verstärkt über die letzten Jahre danach gefragt haben. Und das ist ja auch ganz selbstverständlich, dass man sich hier nicht auf möglicherweise unterschiedliche Rechtsprechung verlassen möchte hinsichtlich Aufsichtspflicht, hinsichtlich Deliktsunfähigkeit von Kindern, sodass ich ebenfalls nur dazu raten kann, wer beispielsweise kleine Kinder hat, auf jeden Fall dafür Sorge zu tragen, dass in jedem Fall, wenn die einen Schaden anrichten, ob im privaten Umfeld oder auch weiter weg, wenn sie größer sind und sich der Radius der Kinder auch entsprechend vergrößert, dass dann eine Deliktsunfähigkeitsklausel auf jeden Fall mit vereinbart ist und hier umfassender Versicherungsschutz besteht im Sinne einer All-Risk-Police.
Wie sehen Sie das bei Finanztest, Herr Nischalke? Was ist denn so eine typische Police? In welchem Umfang untersuchen Sie die? Was ist da auf dem Markt der Standard?
Fangen wir gleich mit dem Thema an. Insoweit kann ich Herrn Hellböck nur recht geben. Wir untersuchen das ja regelmäßig. Zuletzt haben wir das mal im letzten Herbst untersucht und roundabout so 360 Tarife uns näher angesehen und analysiert. Ich habe gerade mal nachgesehen, da waren so ungefähr noch bei 10%, jedenfalls bei Neuabschlüssen, die dieses Feature deliktunfähige Personen, muss man sagen, weil wir hatten eben schon den Hinweis im Beitrag, auch für Demenz und für Demenzpatienten haben wir das ähnliche Problem. Also das Gros der Tarife, der neuen Tarife leistet das. Das heißt aber im Umkehrschluss aus auch, was ist mit meinem Altvertrag, der vielleicht schon in der Schublade, Sie hatten es anfänglich auch schon in Ihrem Einstieg genannt, viele Leute haben eine Police irgendwann abgeschlossen, sie bleibt dann liegen und dann stellt sich eben konkret das Problem, habe ich ein solches Feature abgeschlossen? Ganz generell, Stichwort auch Riskdeckung, wir untersuchen natürlich eine Vielzahl von Kriterien und haben auch seit Jahren so eine Art Mindeststandard, wo wir sagen, also eigentlich insbesondere auch in Anbetracht des großen Angebots auf diesem Markt, auch von verschiedenen Leistungsstarken, von verschiedenen Leistungslevel, sollte aus unserer Sicht eine private Haftpflichtversicherung doch bestimmten Kriterien sozusagen auf jeden Fall beinhalten. Das ist dann zum Beispiel eben das zum Beispiel Mietsachschäden, wo häufig Leute von betroffen sind, entsprechend abgesichert sind. Das betrifft zum Beispiel auch so etwas, dass wenn ich in Urlaub fahre, entsprechende Schäden, die im Ausland beim Urlaub passieren, abgesichert sind und noch eine ganze Reihe weiterer Features. Also das sind am Ende sicherlich 30, 40 Features, die wir uns da en Detail ansehen.
Und den Überblick zu behalten ist sicher nicht leicht. Herr Griebler, aus der Praxis vom Verbraucherschutz her, Deliktunfähigkeit, da besteht Beratungsbedarf bei Ihnen häufig?
Ja, also zum einen besteht Beratungsbedarf, weil eben gerade der Fall, das Kind mit 4 Jahren zerkratzt ein Auto und haftet nicht dafür und auch die Aufsichtspflicht ist meinetwegen nicht verletzt. Das kommt doch recht häufig vor und dann ist Erstaunen, dass dann im Zweifelsfall niemand bezahlen muss. Wobei, und was eindeutig natürlich belegt, dass da ein Bedarf ist, dass also wenn eben kleine Kinder da sind, man entsprechend die Deliktunfähigkeit mitversichert. Auf der anderen Seite muss man schon auch sehen, das ist ja jetzt, und jetzt lobt die Verbraucherzentrale durchaus auch Versicherer, das ist ja nicht etwas, was die Versicherer dann aus bösem Willen nicht tun, nämlich nicht leisten, sondern die private Haftpflichtversicherung, die greift eben dann, wenn eben gesetzlich begründet eine Haftpflicht da ist. Und der Gesetzgeber sagt eben im BGB, das sind Fälle, wo wir sagen, da gibt es nichts zu haften, da hast du eben als Nachbar meinetwegen mit zerkratztem Auto Pech gehabt. Insofern ist das schon mal eine feine Sache, dass ich das absichern kann. Und auf der anderen Seite werde ich, wenn ich jetzt beispielsweise keine Kinder habe, keine kleinen Kinder habe oder auch sage, naja, das ist so mir egal, ich handle halt so, wie der Gesetzgeber über BGB das möchte, dann ist das für mich natürlich dann auch kein relevantes Kriterium, sodass man das dann auch nicht unbedingt haben muss. Was aber eben zeigt, das, was für den einen gut ist und passt, muss für den anderen völlig unbedeutend sein, kann für den völlig unbedeutend sein, sodass man jeweils im Einzelfall gucken muss, was ist eben im jeweiligen Tarif drin und was nicht.
Wie ist denn das, Herr Hellberg? Da gibt es ja dann von Versichererseite ein Motiv, den Nachbarschaftsfrieden zu wahren. Das anerkennt die Versicherung und reguliert in aller Regel?
Ja, wenn also die Delikte, bleiben wir bei dem Beispiel Kinder, deliktsunfähige Kinder, wenn dann die Deliktsunfähigkeit mit eingeschlossen ist, was immer üblicher wird, weil eben auch der entsprechende Bedarf da ist und die Versicherer so etwas anbieten können, dann wird selbstverständlich reguliert. Wenn etwas nicht vereinbart ist in den Versicherungsbedingungen, und das hat Herr Grieble, wie ich finde, ganz wunderbar plastisch eben dargestellt, wenn etwas nicht versichert ist, dann wird es schwer unter dem Stichwort Kulanz dann möglicherweise als Versicherer einen teuren Schaden zu begleichen, für den entweder keine Haftung besteht oder der im Versicherungsschutz nicht eingeschlossen ist. Und das ist immer eine schwierige Situation. Und dem kann man eben leicht abhelfen, indem man so ein Thema von Anfang an mit versichert.
Damit unsere Sendung ein bisschen plastischer wird, begrüße ich unsere erste Hörerin, Frau Grünwald, die uns angerufen hat unter der 00800 4464 4464. Das ist ja unsere Hörertelefonnummer, europaweit und kostenfrei. Ich sage sie noch einmal: 00800 4464 4464. Und ich schiebe noch einen per E-Mail, können Sie uns natürlich auch sehr gut erreichen: marktplatz@deutschlandfunk.de. Und jetzt zu Ihnen, Frau Grünwald, hallo.
Ja, guten Morgen. Also mein Haftpflichtversicherungsvertrag ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre alt, der jetzige. Und ich habe zwei Fragen. Soll man noch Forderungsausfall versichern? Das heißt, wenn man selber einen Schaden zugefügt bekommt und der andere keine Haftpflichtversicherung hat. Und das Zweite, in so einem alten Vertrag, ist da auch mit dabei, wenn ich jetzt jemanden aus Versehen ein Smartphone oder iPhone runterwerfe im Gedränge oder sonst was. Ist das dabei oder muss sowas elektronische Geräte extra aufgeführt sein?
Weil es vor 20 Jahren noch nicht verbreitet Smartphones gab und heute auch E-Scooter irgendwie auch neu dazugekommen sind oder die Drohnen können wir ja auch nehmen. Früher gab es nur Modellflugzeuge, die abgesichert waren vor 20 Jahren. Herr Hellberg?
Ja, sehr gerne. Frau Grünwald, vielen Dank für Ihre beiden sehr praxisrelevanten Fragen, wie ich finde. Zum einen das Smartphone. Was ich beschädige als Versicherter ist grundsätzlich mal egal, auch wenn es sich um neue Technik handelt. Das versehentliche Beschädigen eines Smartphones von jemand anderem wäre auch in Ihrem Vertrag mitversichert. Vermutlich nicht enthalten ist in Ihrem 20 Jahre alten Vertrag eine Forderungsausfalldeckung. Und das haben Sie richtig erkannt, dass das sehr vorteilhaft sein kann, wenn man das einschließt. Also das wäre beispielsweise jetzt ein Anlass für Sie, bei Ihrem Versicherer einmal nachzufragen, was er für neue Versicherungsprodukte im Bereich der privaten Haftpflicht im Angebot hat. Und dann würde ich Ihnen dazu raten, dass Sie hier Ihren Versicherungsschutz entsprechend aufstocken und die Forderungsausfalldeckung mit einschließen.
Kann jemand aus Verbraucherschutzsicht noch, Frau Grünwald, ergänzend Rat geben?
Ja, gerne. Also wenn Ihnen die Forderungsausfalldeckung wichtig ist und die scheint Ihnen wichtig zu sein, dann würde ich auf jeden Fall raten, gehen Sie hin, im ersten Schritt gerne zu Ihrem Versicherer und fragen Sie danach. Das ist ein Rat auch von meiner Seite. Sie sagen, Sie haben jetzt den Vertrag vor einigen Jahren abgeschlossen. Es ist durchaus empfehlenswert, alle paar Jahre beim eigenen Versicherer nachzufragen, wenn man nicht anderweitig wechseln möchte. Gibt es denn bessere Tarife, möglicherweise sogar für die gleiche Prämie? Hat sich vielleicht mein Bedarf geändert? Sag mir, Versicherer, bitte, was es momentan in deiner Produktpalette Neues gibt, Spannendes gibt, vielleicht eben, wo ich sogar sparen kann, bei besseren Bedingungen. Und in dem Moment, wo ich den Versicherer oder den Vertrieb des Versicherers hierzu auffordere, muss der Versicherer mich hierzu auch beraten. Also der darf noch nicht einmal sagen, hier hast du 50 Seiten, schau dir es selber an, sondern er muss mich beraten. Das ist also eine ganz feine Sache, die sollte man unbedingt aus meiner Sicht auch in Anspruch nehmen. Und die Versicherer machen das in aller Regel. Für die ist das natürlich auch eine schöne Möglichkeit, Kunden zu binden. Und dann wird der Versicherer gerade auf Möglichkeiten, zum Beispiel zur Forderungsausfalldeckung, eingehen und Ihnen einen entsprechenden Tarif anbieten.
Wenn ich jetzt anfange, in den Aktenordnern zu kramen, Frau Grünwald sagt ja, 20 Jahre alte Police. Und ich finde die nicht, die Police. Ist das ein Problem oder kriege ich ohne Umstände eine Kopie zugesandt?
Das ist gar kein Problem. Wenn ich weiß, bei Versicherer XYZ bin ich versichert, dann schicke ich dem eine kleine Mail und bitte ihn, mir eine Kopie zuzusenden. Da gibt es auch die gesetzliche Fundierung, aber das braucht man gar nicht über das Versicherungsvertragsgesetz. Die Versicherer schicken einem das zu. Die könnten theoretisch Kopierkosten verlangen, das tun sie aber nach meiner Erfahrung nicht.
Herr Nischalke, Deckungssumme ist vielleicht auch so ein Thema. Alte Verträge haben wahrscheinlich nicht die Summen wie 50 Millionen Euro drinstehen, wie es heute üblich ist.
Richtig, ganz wichtiger Punkt, dass man auch generell, unabhängig von solchen einzelnen Features, die wir jetzt schon diskutieren, eben sich bewusst wird, gerade in älteren Verträgen haben wir im Regelfall bei weitem nicht die Deckungssummen, die da heute angeboten werden. Da sind wir mittlerweile auch teilweise in Größenordnung von 50, 60, in der Spitze sogar bis 100 Millionen. Das ist dann häufig noch begrenzt für Fälle, wo vielleicht nur eine Person geschädigt ist. Da sind dann vielleicht, sage ich mal, Grenzen bei 15 Millionen. Aber generell haben wir auf jeden Fall verbesserte Verträge in den letzten Jahren, nicht nur was einzelne Features angeht, sondern vor allen Dingen, was die Absicherungshöhen angeht. Und das ist auch, sage ich mal, ein ganz wichtiger Appell, auch von meiner Seite, nicht erst, wenn ein Schadensfall ist, nicht erst nach 20 Jahren sich den Vertrag oder generell alle Versicherungen mal wieder sozusagen hervorzuholen, mal nachzugucken. Und auch hier beim Beispiel PAV hat einfach, Stichwort Wettbewerb, die Entwicklung der Produkte in den letzten Jahren einfach stetig zugenommen. Und insoweit lohnt es sich dann gegebenenfalls auch einen Altvertrag ganz generell, ohne jetzt auf speziell auf einzelne Features zu gucken, mal durch einen neuen Vertrag zu ersetzen. Und die sind meistens nicht teurer.
Gibt es eine allgemeine Warnung, alles, was so nach 20. Jahrhundert, also 1900 und als Abschlussdatum trägt oder sogar vor 2004?
Warnung ist vielleicht zu viel. Wir wissen auch aus immer mal wieder Expertenrunde, dass es noch einen erheblichen Bodensatz auch von Verträgen des vergangenen Jahrtausends sozusagen gab. Also da sollte man sich mal dran setzen. Die Versicherer kommen nicht ohne weiteres auf einen zu. Herr Griebel hat es angedeutet. Es lohnt sich auch beim eigenen Versicherer mal nachzufragen. Grundsätzlich haben wir auch damals natürlich einen sehr umfangreichen Schutzbereich, aber es sind eben hier und da wichtige und auch gute Ergänzungen hinzugekommen und insbesondere die Deckungssummen sind meistens sehr viel höher als damals.
Der Marktplatz. Wir machen weiter nach den Nachrichten. Alles rund um die private Haftpflichtversicherung. Gerne auch mit Ihnen. 00800 4464 4464 oder per Mail können Sie mitmachen. marktplatz@deutschlandfunk.de. Weiter geht es hier mit dem Marktplatz. Sach- und Personenschäden begleichen. Wann hilft eine Haftpflichtversicherung? Fragen wir. Ich stelle die Expertenrunde nochmal vor. Nils Hellberg, Leiter der Abteilung Haftpflicht beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV. Michael Nischalke von der Stiftung Warentest und dort bei der Zeitschrift Finanztest, Projektleiter Versicherungen und Recht. Und Peter Grieble, Leiter der Abteilung Versicherungen in der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Unsere Hörertelefonnummer 00800 4464 4464 und die E-Mail marktplatz@deutschlandfunk.de. Ja, eben die Meldung in den Nachrichten, großer Polizeieinsatz an Schüler. Haben Sie damit zu tun, mit solchen Kosten auch, die beglichen werden müssen von Polizei und Feuerwehr, Herr Hellberg?
Das ist wirklich sehr, sehr selten. Mir ist da im Moment kein prominenter Fall bekannt, der bei uns aufgeschlagen wäre. Wobei man sagen muss, dass einer der wenigen essentiellen Ausschlüsse in der privaten Haftpflichtversicherung die Begehung von vorsätzlichen Straftaten ist. Und das deutete sich ja eben schon an in der Nachrichtenmeldung, dass das so etwas sein könnte. Also entsprechende Kosten wären dann nicht versichert.
So die Haltung, ich mache ja eh nichts falsch. Ist das ein Grund, sich nicht zu versichern oder große Warnung seitens von Finanztest und Verbraucherschutz?
Das wäre eine irrige Annahme, denn Schäden passieren ja häufig aus Nachlässigkeit und der sogenannten Fahrlässigkeit, wie man das juristisch sagt. Ich wollte gar nicht schädigen, ich habe auch aufgepasst in den allermeisten Fällen, aber ich war eben unachtsam. Und das, glaube ich, kann niemand ausschließen im Laufe seines Lebens, nicht mal jemand anderem einen Schaden zuzufügen. Und wenn sich das im kleinsummigen Bereich abspielt, mag das alles noch aus der privaten Schatulle begleichbar sein. Aber das kann eben auch schnell, wenn ich eben ungewollt, unbeabsichtigt jemanden anderen verletze, schwerer verletze, dann kann das eben auch zum Teil viele tausend Euro Schadensersatz nach sich ziehen, theoretisch sogar bis in die Millionen. Auch solche Fälle gibt es. Die haben haben wir, die kennen wir und da sollte man tunlichst versichert sein. Und wie wir vorhin ja schon feststellten, die private Haftpflichtversicherung ist wirklich für kleines Geld zu haben. Da können Sie selbst Schäden mit einschließen, für die keine gesetzliche Haftung besteht. Und auch dann ist der Versicherungsschutz nicht viel, viel teurer. Und ich rate unbedingt dazu, so eine Versicherung in jedem Fall zu haben, auch wenn man immer sich ganz vorschriftsmäßig plant, sich zu verhalten.
Herr Nischalke, wie ist denn das, die Preisspannen von bis, was ist da üblich pro Jahr?
Also wir haben bei unserer letzten Untersuchung, um das mit Zahlen zu unterfüttern, auch eine ganze Reihe, viele sehr gute und gute Angebote. Da ging es, was den Beitrag angeht, schon bei roundabout 52, 54, 55 Euro im Jahr los. Jetzt muss man dazu sagen, da ist ja nicht nur sozusagen eine Person, sondern schon indirekt angesprochen ja meist die gesamte Familie. Das ist sehr typisch für die private Haftpflicht mit abgesichert. Also auch die automatisch regelmäßig der Ehepartner, auch die Kinder, sogar volljährige Kinder, die noch in der Ausbildung sind, sind mitversichert. Und das ist dann monetär sicherlich eigentlich für fast alle von uns hoffentlich leistbar. Umso unverständlicher, dass es immer noch Gott sei Dank wenige, aber immer noch eine ganze Reihe von Leuten gibt, die ohne diesen Schutz quasi Tag ein, Tag aus ihr Haus verlassen. Und ich will das nur mal noch mit einem weiteren Beispiel so ein bisschen bildhaft machen. Stellen Sie sich vor, wir jetzt nach unserer Gesprächsrunde oder generell jemand auf seinem Arbeitsplatz geht mit Kolleginnen und Kollegen mittags zur Mittagspause, ist noch in ein Gespräch vertieft, ist abgelenkt, man betritt die Straße, man passt nicht auf, es kommt zum schweren Verkehrsunfall mit mehreren geschädigten Personen. Dauerhaft können vielleicht ein, zwei Leute nicht mehr arbeiten und so weiter und so weiter. Das macht deutlich, sowas kann jederzeit passieren, so selten es auch ist, aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wahrscheinliche, Klammer auf, meistens gar nicht so hohe Schäden zu versichern, sondern es geht darum, diesen einen, mich eventuell in meiner finanziellen Existenz bedrohenden Fall abzusichern. Dafür sollte bitte jeder eine solche Privathaftpflicht haben.
Jetzt kann man aber gedanklich sagen, kann ich nicht den Jahresbeitrag durch 4 oder durch 5 teilen, wenn ich es als Single nur versichern möchte, Herr Grieble. Ist das üblich?
Nein, also so viel macht das nicht aus. Aber vielleicht noch mal was zur, auch wenn wir beraten, erkennen wir das, sehen wir das durchaus, dass die Risikowahrnehmung einfach nicht rational oft ist. Also man hat im Blick kleine Risiken und denkt, naja, ich werde so kleine Risiken, wie zum Beispiel eben das Kaffeeservice, das ich mal zerdeppere, schon nicht.
Ein ganzes Service, nicht nur eine Tasse.
Ja, Tasse, Service, ein paar Tassen, dann kostet es vielleicht 100 oder 200 Euro. Das ist so diese Risikowahrnehmung, weil das sehr häufig präsent ist, Verbrauchern. Da will ich auch jetzt die Werbung von Versicherern nicht ganz ausnehmen. Also da wird ganz gerne irgendwie so eine Pille-Palle-Geschichte genommen und dann sind es ein paar hundert Euro und der Versicherer strahlt und der Vertrieb des Versicherers, dass sowas übernommen wird. Wegen solchen Risiken, da könnte man sogar noch überlegen, ob ich drauf verzichte. Aber um sowas geht es primär halt nicht, sondern wie eine Schalke ja schon ausgeführt hat, es sind die großen Risiken, die ich nicht tragen kann. Und da kann ich dann nicht sagen, naja, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Natürlich ist es wahrscheinlicher, dass mir irgendwo mal der Laptop runterfällt, als dass ich einen Verkehrsunfall verursache als Fußgänger, der 5 Millionen Euro Schaden verursacht. Nur wenn es passiert und ich kann halt, ich stecke halt nicht drin und Statistik, die bringt mir halt nichts, wenn es mich trifft. Wenn es mich trifft und wenn unübersehbare Forderungen gegen mich kommen, dann bin ich ruiniert. Und dann hat man eigentlich neben dem, was wir immer beleuchten, nämlich dass wir sagen, naja, dann bist du Verbraucher X ruiniert, man hat weitergehend natürlich noch den Aspekt, dass dann die ganze Familie in aller Regel ruiniert ist und man hat vielleicht auch noch den moralischen Aspekt, der Geschädigte ist finanziell ruiniert und im Zweifelsfall zahlt dem niemand seinen Schaden.
Oder, also alles oder nicht doch, haben wir doch drüber gesprochen, dass dann, wenn der versichert war, die Versicherung des Geschädigten einspringt. Ist das dann auch die Rettung für den Schadensverursacher, Herr Hellberg?
Das kann, Sie meinen die Forderungsausfalldeckung,
ja.
Nicht? Ja, genau. Also wenn die springt, das ist sozusagen die spiegelbildliche Haftpflichtversicherung. Also man tut so, als hätte derjenige, der mich selber schädigt, ich bin der Haftpflichtversicherte, als hätte der eine Haftpflichtversicherung und dann ersetzt meine eigene Haftpflichtversicherung mir den Schaden, den ich erlitten habe, von demjenigen, der keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat. Aber das tritt eben nur dann ein, wenn der von Frau Grünwald vorhin in dem Hörercall angesprochene Baustein mitversichert ist.
Ich begrüße in unserer Runde Frau Telschow aus Lenzen mit Ihrem Problem, bitte.
Ja, hallo. Einen schönen guten Tag in die Runde. Ich wohne in einem kleinen Ort in Brandenburg und aufgrund vieler, vieler Wünsche habe ich mit 20 älteren Damen eine Sportgruppe gegründet. Will sie gründen. Die erste Veranstaltung findet Montag statt. Die Dame, die mit uns Sport macht, sagt, ich möchte aus allem raus sein. Ich unterschreibe nichts, ich nehme kein Geld, ich möchte für nichts verantwortlich sein. Ich habe also einen Raum gemietet und jetzt kommt mir plötzlich Bedenken, bin ich manchmal zuständig, wenn einer der Damen eine Verletzung geschieht oder jemand sich da etwas tut? Und deshalb habe ich einfach einen Zettel entworfen, ihr seid alle dazu verpflichtet, alleine eine Versicherung abzuschließen, eine Haftpflicht, Unfallversicherung, jeder auf seine Art. Ich bin aus allem raus. Bin ich da wirklich aus allem raus? Mein Versicherungsvertreter sagte, für so eine Sportgruppe, ältere Leute, gibt es keine spezielle Versicherung.
Jetzt sind alle gefragt. Danke, Frau Telschow.
Gern.
Wer traut sich?
Also ich fange mal vielleicht mit dem Thema Unfallversicherung an. Richtig, das ist ja sozusagen eine Police, die quasi an die Person geknüpft ist. Da muss dann gegebenenfalls natürlich jeder, sage ich mal, für sich selber Sorge tragen und entsprechenden Versicherungsschutz möglicherweise abschließen. Das Ganze sieht ein bisschen, und das ist ein bisschen das Problem hier, anders aus, wenn man das Ganze auch noch als Vereinssport betreibt, dann hat man dann häufig auch eine Absicherung über die Vereine. Ja. Es gibt auch Gruppenversicherungsverträge, sage ich mal, je nach Bundesland. Haftpflicht wäre ja hier, sage ich mal, erstmal die Ausgangsfrage, wer will denn oder einfach das Szenario, wer schädigt denn da wen? Also denkbar wäre ja im Grunde genommen höchstens die Variante, dass jetzt, sage ich mal, in dem Falle die Dame, die das Ganze sozusagen sportlich leitet, durch irgendwelche, sage ich mal, Übungen natürlich ungewollt dazu animiert, dass jemand irgendeine Belastung plötzlich auf sich nimmt, die dann zu einer Verletzung führt. Nun kann man aber sicherlich da nicht unbedingt davon sprechen, dass die entsprechende Dame, die den Kurs leiten würde, wollen. Aber daher kommt wahrscheinlich der Impuls von ihr, sagt, naja gut, ich weiß ja nicht, in welchem Trainingszustand etc. pp. Die Damen sind. Ich kann, wenn ich denn dieses, jenes Programm jetzt hier quasi versuche zu machen, natürlich nicht ausschließen, dass einer sich dann zumindest leicht Zerrung, Prellung etc. verletzt. Haftpflichtschutz in dem Sinne fällt mir spontan auch erstmal nicht ein, aber vielleicht haben die beiden anderen Kollegen noch eine Idee.
Herr Hellberg, auch dass es nicht versicherbar ist, wie es Frau Telschow sagt, nach Ihrer Auskunft.
Naja, grundsätzlich, also ich bin da erstmal bei Herrn Nischalke. Mir fehlt auch so ein bisschen im Moment die Fantasie hier für ein Haftpflicht-Szenario. Finde das aber grundsätzlich gut, dass Sie Ihren Versicherungsvermittler da ins Boot geholt haben, um den mal zu fragen, was der für eine Meinung dazu hat. Es hört sich für mich erstmal so an, als ob Sie, weil Sie ja nun auch erstmal starten wollen, das Ganze wirklich sehr in privatem Rahmen erstmal organisiert haben, auch schauen, ob da vielleicht was Festes draus wird, noch ohne Bindung an irgendeinen Verein und man schaut einfach mal, wie sich das alles so ergibt. Und das wäre für mich noch ein typisches Privatrisiko. Sollten Sie beispielsweise dafür Sorge zu tragen haben, dass in einem Raum der Boden entsprechend griffig ist, sodass da niemand ausrutschen kann und sich vielleicht dann dort jemand tatsächlich ausrutscht und sich verletzt und man dann oder diejenige Person auf Sie zukäme und sagen würde, also Sie hätten Sorge dafür tragen müssen, dass hier die Oberfläche nicht zu glatt ist und sie in Haftung nehmen, wäre das für mich ein privates Risiko, was abgesichert wäre über ihre bestehende Privathaftpflichtversicherung. Wenn Sie das Ganze vereinsmäßig betreiben würden, sieht es anders aus. Dann ist es der Sportverein, der insoweit haftet und in der Regel auch eine Vereinshaftpflichtversicherung auch zum Schutz seiner Mitglieder abgeschlossen hat.
Herr Grieble, beim Verbraucherschutz, wenn sowas im Ehrenamt im weitesten Sinne passiert, das macht wenig Beratungsfälle bei Ihnen aus?
Das macht zwar wenig Beratungsfälle aus, das ist hier sicher auch ein ganz besonderer Fall. Ich finde den ersten Schritt sehr gut und richtig, nämlich, dass die Anruferin ein Blatt Papier genommen hat und da aufgeschrieben, um was es mir eigentlich genau geht, welche Art von Gruppe das ist, was die macht, was passieren kann. Der zweite Schritt ist dann eben tatsächlich jemand, der sie auskennt, Vertrieb, Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, Honorarberater, kann man alles nehmen und da dann eben genau auf das hin, was man da an schriftlicher Unterlage hat, sich beraten lassen, dann hat man nämlich auch jemanden, der im Zweifelsfall dafür haftet und dass es sinnvoll und gut ist, dass erstens man selber klar macht, auch den anderen der Gruppe, für was man selber haften möchte und was die anderen zu übernehmen haben in Richtung Haftpflicht meinetwegen und dann eben auch möglicherweise in Richtung, was kann sonst passieren, wenn da hier ganz wilde Dinge, was in dem Fall vielleicht nicht der Fall ist, aber wenn hier ganz wilde Dinge Richtung sportliche Aktivitäten möglicherweise ausgeführt werden.
Schön, ich bedanke mich bei Frau Telschow für Ihren Anruf und gehe weiter zu Frau Arlt, die uns erreicht. Hallo.
Ja, hallo, ich grüße Sie. Ich habe eine Frage und zwar habe ich in der ersten halben Stunde kurz reingehört bei Ihnen. Da ging es darum, dass ja Kinder oder eben dementiell erkrankte Personen unter Umständen nicht mehr einschätzen können oder haftbar gemacht werden können für Schäden. Und in dem Zusammenhang fiel mir ein, als unsere Mutter den Pflegegrad 3 bekommen hat, hat die Unfallversicherung gesagt, ab Pflegegrad 3 versichern wir nicht mehr und haben uns auch die Beiträge zurückerstattet. Und jetzt ist meine Frage, ob das bei der Haftpflichtversicherung dann auch so ist, dass ab einem bestimmten Pflegegrad gar kein Haftpflichtversicherungsschutz mehr gewährt wird.
Ja, Herr Hellberg?
Nein, das ist nicht so, Frau Arlt. Die Haftpflichtversicherung leistet dann, wenn gehaftet wird, also wenn die demenzkranke Person sich in einer Phase der Schuldfähigkeit befunden hat und dann einen Schaden angerichtet hat. Das mag im Einzelfall schwer feststellbar sein. Und wir haben ja vorhin auch schon besprochen, dass es gerade auch in solchen Fällen, und da schließt sich insoweit der Kreis, als dass da deliktsunfähige Kinder eben auch wie deliktsunfähige Erwachsene in den Versicherungsschutz einbezogen werden sollten, hier auch die Mitversicherung der Deliktsunfähigkeit hilft. Also in derartigen Fällen ist es auch gut, sich an den Versicherer zu wenden, zu fragen, habe ich die Deliktsunfähigkeit eingeschlossen oder hat die Mutter, der Vater in ihrem eigenen Haftpflichtversicherungsvertrag diese Deliktsunfähigkeit eingeschlossen und den Vertrag entsprechend zu ergänzen. Sofern das nicht der Fall sein sollte, dann wäre man umfassend geschützt.
Kann man das denn dann auch leicht erweitern, wenn die Antwort erstmal Nein ist? Es gibt so Bausteine, die dann vielleicht so 9 € im Jahr oder so kosten?
Ja, wie teuer auch immer. Also das Nein-Sagen bezog sich ja auf den Unfallversicherungsschutz. Das funktioniert in dem Fall anders als bei der Haftpflichtversicherung. Die Haftpflichtversicherer sind natürlich auch bestrebt, den Kunden zufriedenzustellen. Und wenn die Kundin, der Kunde anfragt, ob Versicherungsschutz entsprechend erweitert werden kann, weil man sich in einer neuen Lebenssituation befindet, dann wird das in der Regel gemacht, weil man ja auch als Versicherer den Auftrag hat, gerade im Haftpflichtbereich den Kunden, die Kundin umfassend zu schützen. Und dann wird der Versicherungsschutz entsprechend erweitert.
Nehmen wir mal den Fall von Frau Arlt. Muss man immer unterscheiden, wo, in dem Fall würde ich ja mal sagen, private Haftpflicht betrifft einen demenziell erkrankten Partner, ob der zu Hause lebt oder ob er im Pflegeheim lebt?
Das wäre jetzt auch nochmal meine Frage gewesen, wie das in den Einrichtungen dann gehandhabt wird.
Nein, das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Also auch wenn Sie, wenn Sie Ihren Wohnort wechseln, das ist ja nichts anderes, als würden Sie Ihren Wohnort wechseln. Das ist erstmal egal. Es kommt auf die private Lebenssituation an, in der der Schaden entstanden sein muss. Und wenn das in so einer privaten Lebenssituation der Fall ist, haben Sie Ihren umfassenden Deckungsschutz unter den genannten Voraussetzungen.
Sagt Herr Helberg, Herr Nischalke, wie ist das bei dem Kleingedruckten? Gilt das grosso modo für alle oder muss man doch im Fall der Fälle doch nochmal nachlesen, ob nicht Pflegeheim ausgeschlossen ist?
Mein Job bringt es mit sich, dass ich hier ein bisschen Zurückhaltung übe, insoweit, als dass ich, sage ich mal, doch den Blick in die Versicherungsbedingungen oder anders gesagt, vielleicht doch nochmal im konkreten Falle die Anruferin bitten würde, vielleicht bei ihrem Versicherer anzurufen. Dafür sind übrigens die Versicherer da, dass man sie auch fragt und gegebenenfalls sich auch Sachen bestätigen lässt. Dass dann eben auch für solche Fälle, nämlich nicht nur die zunehmend an Demenz erkrankte Oma, die dann möglicherweise eines Tages ins Pflegeheim muss, dass da auch Versicherungsschutz gewährleistet ist. Nichts wäre so schlimm, wenn es denn doch am Ende ein Vertrag, sei es ein älterer oder ein neuer ist, der just an der Stelle die Einschränkung hätte, dass der Schutz nur gelten würde, würde sie zu Hause quasi von ihnen gepflegt werden. Das wäre natürlich absolut misslich. Also insoweit ein Appell, ich glaube, den können auch alle anderen beiden Herren unterschreiben, wann immer solche Fragen für Sie sind, immer mit dem Versicherer reden. Es ist immer besser, im Vorfeld Sachen zu klären, Risikosituationen oder da kommt irgendwas auf uns zu oder es ist mir unsicher oder ich habe einem Bekannten oder im Kollegenkreis etwas gehört. Solche Fragen können nie verkehrt sein und führen am Ende natürlich zu einem, und das ist auch ganz wichtig, Sie selber fühlen sich mit Ihrem Versicherungsschutz, nachdem Sie nachgefragt haben und eine Bestätigung bekommen haben, eigentlich wieder besser. Und ich glaube, das ist das Ziel, was sicherlich auch von Versichererseite angestrebt wird.
Auf jeden Fall, ja. Das ist, kann ich nur unterstützen, Herr Nischalke.
Herr Helberg vom GdV, aber an der Stelle vielleicht, Frau Art, nehmen wir mal Ihren Fall als Beispiel. Wie prüft denn überhaupt der Versicherer, nachdem ein Schaden entstanden ist? Welche Auskünfte werden denn üblicherweise eingeholt? Und wie auskunftsfreudig detailliert in Erinnerung muss denn wer sein?
Ja, ich fange vielleicht an, wenn ich darf. Das hängt immer vom Sachverhalt ab. Also manchmal reichen telefonische Auskünfte, die ein bisschen was auch zum Hergang des Schadens und zum Schadenumfang beitragen. Und dann wird der Versicherer in der Regel schon in die Regulierung eintreten. Dann kann es sein, dass nochmal ein schriftlicher Bericht angefordert wird. Aber auch hier möchte man natürlich anlassbezogen dem Versicherungsnehmer, der Versicherungsnehmerin nur so viel Arbeit machen wie irgend nötig. Bei höheren Schäden oder bei Schadenhergängen, die vielleicht nicht so ganz klar erscheinen auf den ersten Blick oder vielleicht auch unverständlich, wie es dazu kommen könnte, da wird es dann sicherlich auch mal Nachfragen seitens der Versicherer geben, um hier Klarheit darüber zu haben, wie dieser Schaden nun tatsächlich entstanden sein könnte.
Wird auch der Geschädigte angerufen?
Der wird auch angerufen, wenn denn da entsprechende Unklarheiten bestehen. Wie gesagt, insgesamt versucht man so wenig Arbeit wie möglich zu machen, aber im Sinne eines vernünftigen Schadenbildes wird es so sein, zumal ja der Geschädigte in der Regel immer der Erste ist, der sich meldet. Meldet insbesondere bei demjenigen, den er in Haftung nehmen möchte, weil der ja einen Schaden zugefügt bekommen hat und er möchte ja, dass ihm dieser Schaden bezahlt wird, sodass dort die Schilderung in der Regel ja schon vorliegt. Und dann wird das dem Versicherer auch entsprechend zugeleitet.
Also Schaden, dann Rechnung, dann melden beim Verursacher und der wendet sich dann an seine Privathaftpflicht.
Ja, so wird das in der Regel sein.
Okay. Frau Art, danke für Ihren Anruf. Ich gehe mal weiter zur Frau.
Ich würde ganz kurz noch eine Ergänzung
dann hören Sie noch zu, Frau Art, ja?
Wenn ich darf.
Herr Krieble.
Also mir wäre schon wichtig der Hinweis, mindestens das, was der Versicherer gibt an Informationen, das bitte schriftlich geben lassen, nicht nur am Telefon. Egal, ob es die Information ist, dass irgendwas mitversichert ist, irgendeine Situation oder hier bei einer Meldung, wo ich natürlich dann erst vielleicht am Telefon was melden kann, aber in aller Regel werde ich auch was Schriftliches dem Versicherer schicken lassen oder schicken müssen. Der Versicherer möge mir, er kann gerne mir vorab auch telefonisch Bescheid geben, aber alles auch schriftlich geben. Und dann muss ich natürlich darauf hinweisen, es scheint schon ein deutlicher Unterschied zu sein, ob ich kleine Schäden melde, wo auch Versicherer gegebenenfalls das als Art Kundenbindungsinstrument nehmen, wenn die dann halt mal 100 Euro bezahlen. Oder bei großen Schäden, da ist natürlich dann ist Schluss mit lustig, dann ist es nicht mehr so, dass ich da irgendwie nur telefoniere, sondern da geht es darum, dass die Sachverhaltsschilderung stimmt und richtig ist und korrekt ist und natürlich schriftlich ist. Und da von meiner Seite die Empfehlung, die Sachverhaltsschilderung, was ist passiert, also wenn ich Geschädigter bin, oder auch wenn ich es einreiche meiner Versicherung, sehr genau machen und nicht irgendetwas fabulieren. Manchmal schreiben Versicherungsnehmer irgendwas rein, weil sie einen Schaden verursacht haben, was, sagen wir mal, im Graubereich der Wahrheit ist. Und nachher wundern sie, dass sie nichts bekommen, weil nach dem, was sie geschildert haben, eben gar kein Verschulden da ist. Also im Rat, egal, wenn man mit dem Versicherer in Kontakt hat, wenn man eine Schadenmeldung macht, immer ganz genau reinschreiben, was war, nichts dazu erfinden, alles auf schriftlicher Basis. Der Versicherer darf mich, wie gesagt, anrufen, aber er darf und soll mir das alles auch dann schriftlich geben. Und ein kleiner Hinweis noch in Bezug auf Klein- und Kleinstschäden. Wir haben in der Verbraucherzentrale durchaus die Erfahrung gemacht, dass wenn Verbraucher auch nur mehrere kleine Schäden, vielleicht nur zwei oder drei Schäden gemeldet haben, es durchaus passieren kann, dass die gekündigt werden. Da muss man sich ein bisschen überlegen, ob man einen Schaden melden möchte, gerade wenn man eben kleine Schäden vielleicht, also Kleinschaden melden möchte, wenn man zuvor möglicherweise den einen oder anderen kleinen Schaden gemeldet hat, wenn man bei diesem Versicherer bleiben möchte. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist eine private Haftpflichtversicherung, dafür habe ich sie ja, dass kleine Schäden auch mitversichert sind. Das ist richtig, das ist auch im Sinne von der Verbraucherzentrale. Auf der anderen Seite wird man sich gucken müssen, ob eben es ob man dann vielleicht in die Gefahr kommt, dass der Versicherer einen kündigt.
Der Marktplatz zur Haftpflicht. Mehr ab 11.05 Uhr.
Deutschlandfunk. Marktplatz.
Sach- und Personenschäden begleichen, wann eine Haftpflichtversicherung hilft. Mit Nils Hellberg vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, Michael Nischalke von der Stiftung Warentest und Peter Grieble von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Und mit Henning Hubert am Mikrofon und mit meinem Kollegen Thomas Meinert, der Ihre Fragen gesichtet hat, die per E-Mail eingegangen sind.
Ja, eine ganz grundsätzliche Frage, mit der beginne ich. Wenn ich einen Schaden angerichtet habe oder jemand meint, ich habe ihn angerichtet, ich melde ihn der Versicherung, die Versicherung lehnt ab zu zahlen. Der Geschädigte beharrt aber weiter darauf, dass er einen Anspruch hat. Wer tritt dann in den Prozess ein? Die Versicherung oder verklagt der Geschädigte mich und ich muss das alleine aussitzen?
Herr Hellberg?
Ja, faktisch ist es so, dass der Versicherte dann im Zweifel sogar verklagt werden kann, aber die Haftpflichtversicherung ihm beisteht. Die springt also ein und verteidigt, wenn Sie so wollen, Sie als Versicherungsnehmer gegen diese Ansprüche.
Wir machen mal nochmal die Leitung auf zur Anruferin, Frau Schröder. Ich begrüße Sie. Sie warten ja schon länger.
Ja, grüß Gott. Danke für den, dass Sie mich durchstellen. Und guten Tag. Und ich habe so eine grundsätzliche Frage. Also wenn Leute jetzt im Arbeitslosengeld zwei Bezug sind, so heißt es ja offiziell, also das sind die Hartz-IV-Empfänger, ja, können die dann eine Haftpflichtversicherung abschließen, wenn sie im Hartz-IV-Bezug sind? Und die zweite Frage ist, wenn einer jetzt arbeitslos wird und gerät da hinein, muss er möglicherweise seine Versicherung aufgeben? Und wenn jemand versichert ist, wird es dann vom Amt abgezogen? Also können Hartz-IV-Empfänger sich überhaupt versichern? Und werden die von einer Versicherung überhaupt versichert? Also nehmen Sie so jemand an, die Preise sind ja, wie Sie gerade vorhin gesagt haben, irgendwo akzeptabel. Es gibt ja auch im Hartz-IV-Bereich Leute, die machen Nebenjobs, ja. Die können sich das vielleicht leisten und wollen das vielleicht sogar, weil das ja gerade für die Leute auch gefährlich ist, wenn sie in solche Situationen geraten.
Jetzt ist ja auch mal wieder die Frage, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps und was ist privat? Da brauchen wir Aufklärung. Danke, Frau Schröder, für Ihre Fragen.
Danke. Ja.
Herr Hellberg, dass es ganz klar geht da.
Ja, das fange ich gerne an. Eigentlich ist das ja eine Frage aus dem Sozialrecht, wenn ich das richtig einordne, Frau Schröder, was Sie gefragt haben, ob da irgendetwas abzugsfähig ist. Aber grundsätzlich kann ich aus Sicht der Haftpflichtversicherung sagen, jeder und jede wird als Kundin genommen, egal in was für einer wirtschaftlichen Situation sich der oder diejenige befindet. Hier wird niemand diskriminiert, denn das wäre ja furchtbar, wenn das so wäre. Also selbstverständlich können sich auch Bezieher von Hartz-IV-Leistungen Haftpflicht versichern. Es ist vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant, was man gelegentlich lesen kann, dass bei Sozialhilfeberechtigten, die auch dann Wohngeld bekommen, häufig der Vermieter das Vorhandensein einer privaten Haftpflichtversicherung verlangt, die dann aber häufig der Sozialhilfeberechtigte aus finanziellen Gründen dann doch nicht abgeschlossen hat, weil das Geld dafür dann doch nicht reicht. Jetzt muss er eine Versicherung abschließen, um die Wohnung zu bekommen. Und da gibt es jüngste Rechtsprechung, die sagt, jawohl, das muss dann dem Hartz-IV-Bezieher auch entsprechend mitfinanziert werden, weil er ansonsten keine Wohnung bekommt und das Bekommen der Wohnung an das Vorhandensein einer Haftpflichtversicherung geknüpft ist. Und das finde ich auch vollkommen richtig, dass das so ist, dass dann dem oder derjenigen die Haftpflichtversicherung bezahlt wird.
Herr Grieble, vom Verbraucherschutz her, geht denn gerade so auch die Diskussion, die politische Richtung Pflichtversicherung für die Haftpflicht?
Ja, ein wenig. Und es ist sicher schon so, dass für viele Verbraucher es sehr gut wäre, wenn verpflichtend eine private Haftpflicht für alle da wäre. Wir haben jetzt sogar ja auch gerade eben das Beispiel gehört, wenn jemand eben da eine Wohnung braucht und eben hier über solche Schienen dann sogar darauf angewiesen wäre. Aber halt auch aus Sicht von Geschädigten ist das wichtig. Momentan geht halt vieles in der Praxis in die Richtung, dass jemand, der Vorsorge treibt und eine private Haftpflicht hat, dass der dann im Endeffekt die Lücken, dass es eben keine Pflicht gibt und viele eben leider immer noch keine private Haftpflicht haben, die Lücken eben selber decken müssen mit ein bisschen Bordmitteln sozusagen über die Forderungsausfalldeckung. Das ist eigentlich aus meiner Sicht eher ein Hilfsweg. Die umfassendere und bessere Variante für viele Verbraucher wäre sicher die Pflicht. Was hinzukommt, es wäre halt auch dann nicht mehr die Gefahr, dass man einfach vom Versicherer gekündigt werden könnte.
Thomas Meinert mit ja oder ja. Frau Schröder, nutzen Sie die Chance, Frau Schröder.
Ja, ich möchte noch gerne nochmal nachhaken. Und zwar, das war sehr interessant mit den Wohnungen, aber jetzt, wenn jetzt jemand Haftpflicht versichert ist und wird Arbeitslosengeld 2 Empfänger, ist es nicht eher so, dass die Ämter sagen, sie können was in ihre Rentenversicherung einzahlen, aber diese Versicherung nicht und das ziehen wir ihnen ab? Ist es nicht so? Was machen die Ämter?
Das ist eine Frage aus dem Sozialrecht. Da bin ich nicht sattelfest genug im Sozialrecht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann das jemand von den Kollegen beantworten.
Meines Wissens machen die da keine Anstalten, dass man eine private Haftpflichtversicherung kündigen müsste, insbesondere nicht, um dann vielleicht eine Rentenversicherung abzuschließen. Wenn so etwas ist, würde ich sagen, schicken Sie eine Information an die Verbraucherzentrale des Bundeslandes. Das ist, wäre eine spannende Information, gehe ich aber nicht davon aus.
Dankeschön, Frau Schröder. Und dann weitere Fragen bei Thomas Meinert.
Ja, die häufigsten Haustiere sind Hund und Katze. Der Hund, der muss wohl extra versichert werden. Die Katze ist dagegen inklusive, wenn die Katze jetzt, sage ich mal, jemandem vors Fahrrad läuft.
Ja, so ist das. Die Katze ist in normale Privathaftpflichtversicherungsverträge eingeschlossen. Beim Hund ist das anders. Zum einen, weil als Hundehalter häufig eine tatsächlich auch Versicherungspflicht besteht, diesen Hund oder mehrere Hunde im Rahmen gesonderter Verträge abzuschließen. Das ist gesetzlich so vorgesehen. Und es macht auch Sinn, hierfür gesonderten Versicherungsschutz haben zu müssen, weil der Hund ein ganz anderes Schadenpotenzial hat. Wenn ein Hund sich losreißt und auf die Straße läuft, kann er eben schwerste Verkehrsunfälle verursachen, einfach auch, weil er vom Verhalten her dazu neigt, auch mal unkontrollierbar zu sein, ganz gleich, wie gut er erzogen ist. Und insoweit besteht eine sehr weitgehende Haftung, keine Verschuldenshaftung, sondern eine sogenannte Gefährdungshaftung. Der Schaden ist dann zu ersetzen in diesem Fall. Und von daher tut man sehr gut daran, eine gesonderte Haftpflichtversicherung abzuschließen. Und die nennt sich in der Tat dann Hundehalterhaftpflichtversicherung, ist auch für kleines Geld zu haben und deckt genau diese zusätzlichen Risiken des Schadens ab, die eben über die private Haftpflichtversicherung nicht übernommen werden können.
Herr Nischalke, weil Sie ja diese ganzen Spartenversicherungen beim Finanztest auch überblicken, wo ist das denn inzwischen verpflichtend mit den Hunden, dass man die wirklich also vom Bundesland her vorgeschrieben versichert?
Ich glaube, das ist in 6 Bundesländern mittlerweile so, dass ich jeden Hund versichern muss. Jetzt muss ich überlegen, Niedersachsen, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin, glaube ich, jetzt ein bisschen mit Vorbehalt. Wir haben aber regelmäßig, sage ich mal, für sogenannte Listenhunde, Kampfhunde, wie auch immer, fast in allen Bundesländern, ich glaube, einzige Ausnahme ist Mecklenburg-Vorpommern, auch eine Versicherungspflicht in verschiedener Ausgestaltung. Und ich kann das nur unterstützen, eine Absicherung tut Not, insbesondere unter dem Aspekt Gefährdungshaftung. Das heißt nochmal mit anderen Worten, egal wie vernünftig und wie auch richtig ich mich verhalte, ich bin immer für das verantwortlich, was mein Hund macht. Und selbst der liebste, kleinste, netteste könnte ja alleine durch Bellen jemand erschrecken. Es ist eine ältere Dame, die fällt hin, bricht sich einen Oberschenkelhals und so weiter und so weiter. Es kommt also, sage ich mal, zum größeren Problem. Ich bin immer für mein Tier verantwortlich und bin in der Haftung. Und deshalb tut eben unter Umständen sogar pflichtweise eine solche Versicherung und solche Absicherung Not.
Ich begrüße unseren Hörer Herrn Steinbrück mit seiner Frage.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich habe eine Frage zu der vorhin angesprochenen Forderungsausfalldeckung. Greift die eigentlich auch, wenn die verursachende Partei zwar versichert, aber nicht in ausreichender Höhe versichert ist? Also angenommen, der Schaden beträgt 2 Millionen und die Versicherungssumme ist nur 1 Million Euro.
Mhm. Herr Helmer. Dann greift sie in der Regel nicht. Wir haben aber auch hier in dem Bereich, das hatten wir vorhin ja schon angesprochen, eine ganze Vielfalt von entsprechenden Angeboten. Und sollte es um so einen Schadenfall gehen, empfiehlt sich auch auf jeden Fall die Kontaktaufnahme zum eigenen Versicherer, wenn man eine Forderungsausfalldeckung dort eingeschlossen hat, um zu erfragen, wie ist es eigentlich, wenn beispielsweise beim Schadenverursacher die vereinbarte Deckungssumme nicht ausreicht, ob denn in diesem Gap die eigene Versicherung einsteht.
Gibt es dafür einen Begriff, irgendwo ein Terminus technicus? Nach was fragt man, wenn diese im Prinzip die nicht ausreichende Versicherung des Verursachers abgesichert soll?
Wenn Sie das so genauso schildern, wie Sie das uns eben geschildert hat, versteht man sofort, um was es geht und kann Ihnen dann eine entsprechende Auskunft geben.
Okay, aber die Forderungsausfalldeckung würde nur greifen, wenn überhaupt keine Versicherung existiert auf Seite des
Verursachers. Genau, das ist der Grundgedanke, ja.
Vielleicht okay. An dieser Stelle nach der Anmerkung von Herrn Steinbrück mal meine Frage in der Recherche ist mir aufgefallen, dass wenn Schäden entstehen in Kanada und den USA, dann auch nochmal andere Regeln gelten. Warum ist das eigentlich so? Vielleicht Herr Grieble?
Kanada, USA, weiß ich nicht, warum die Versicherer das so machen. Vermutlich, weil sie da astronomische Forderungen auf sich zukommen sehen. Aber es zeigt diese Frage und dieses Thema insgesamt, wie wichtig es ist, im Detail zu gucken. Wie ist der Tarif ausgestaltet? Also die einzelnen Tarife der Versicherer, die haben nicht überall dieselben Bedingungen Forderungsausfalldeckung. Das ist beim einen Versicherer, beim einen Tarif anders als beim anderen Tarif. Deshalb gibt es gerade bei solchen Klauseln wie der Forderungsausfalldeckung durchaus große Unterschiede. Und die sind halt auch wichtig, dass man sich im Klaren ist, dass dann nicht in jedem Fall was geleistet wird, sondern eben an Versicherung oder vielleicht ist auch nur Vermögen da. In aller Regel werde ich erstmal klagen müssen. Also es reicht nicht, wenn der Geschädigte sagt, ich habe kein Geld oder ähnliches. Also das sind alles Dinge, die zeigen, wie wichtig es ist, dass man ganz genau schaut, was ist denn eigentlich in den Bedingungen drin und sich im Zweifelsfall das schriftlich vom Vertrieb oder dem Versicherer geben lässt.
Herr Nischalke, an der Stelle mal nachgefragt, wie wechselfreudig sind denn die Versicherer? Was überblicken Sie denn da, wenn mir so ein Baustein nicht passt und sagt, nee, das passt nicht zu mir, ich wechsle mal innerhalb des nächsten Versicherungsjahres?
Sie meinen jetzt die Wechselfreudigkeit der Versicherten,
ja,
also
inwieweit
sozusagen. Die ist, sage ich mal, glaube ich, nicht so besonders ausgeprägt. Da sind wir wieder bei dem Bild Schublade, rein mit dem Vertrag und bis dann die Staubschicht ein Zentimeter dick ist. Also wenn ich keinen Schaden habe, hole ich sie nicht raus. Dann haben wir in der privaten Haftpflicht natürlich eher mal Fälle als in anderen Bereichen. Klammer auf, Gott sei Dank vielleicht in Einzelfällen, aber die Wechselbereitschaft ist da nicht so groß und das ist eigentlich auch immer wieder der Appell, den wir auch mit unseren Veröffentlichungen oder auch regelmäßigen Tests machen. Guck dir, lieber Verbraucher, doch bitte, wie insbesondere, wenn sich auch Lebenssituationen ändern. Das heißt zum Beispiel, eben, man kommt als Paar zusammen, heiratet, Kinder möglicherweise sind in Planung oder im Haus oder was weiß ich, jemand zieht von zu Hause aus oder trägt sich mit irgendwelchen Gedanken, eventuell Hausbau etc. pp. Dann lohnt es sich, das im Anlass zu nehmen, immer mal zu gucken, weil, hat man schon angedeutet, die Policen im Regelfall besser geworden sind, leistungsstärker geworden sind und das Ganze nicht verbunden ist mit einem entsprechenden Mehraufwand. Also es lohnt sich wirklich, die vermeintlich ältere oder sogar alte Police aus der Schublade zu
holen. Ja, in dem Zusammenhang haben wir eine Frage, nämlich jemand, der hat eine Privathaftpflichtversicherung, aber ausgesprochen eine Single-Versicherung. Nun hat er eine Partnerin und die beiden wollen zusammenziehen. Was passiert dann mit dem Single-Vertrag oder andersrum, welcher Vertrag sollte weitergeführt werden, wenn die Partnerin auch einen Vertrag hat?
Sollte, kann, ja, machen Sie.
Normalerweise besteht dann erstmal die Option, dass man, sage ich mal, aus zwei Verträgen einen macht. Dann gilt die Regel eigentlich, dass man den Älteren behält und der Jüngere gekündigt werden muss, insbesondere wenn man heiratet. Bei nicht verheirateten und zusammenlebenden Paare wird das aber auch im Kulanzwege häufig von den Versicherern gemacht. Man muss sich nur bewusst sein, und das steckt so ein bisschen im Kern für mich auch in Ihrer Frage, in dem Moment, wo natürlich dann beide ihren Vertrag aufgeben, um eventuell Beiträge zu sparen, entfällt natürlich vom Grundsatz her die Möglichkeit, gegebenenfalls Schäden untereinander, gegeneinander geltend zu machen. Was weiß ich, ich habe durch eine Unachtsamkeit das Laptop meiner Lebenspartnerin in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft gezogen und so weiter und so weiter. Aber bleiben wir mal vom Normalfall. Es besteht immer die Option, dann quasi einen Vertrag aufzulösen. Und dann empfiehlt es sich just den, sage ich mal, klassischen Fall hier, so eine Familienpolice zu nehmen, wo eben dann automatisch quasi die ganze Familie, ob verheiratet, unverheiratet, die zusammen in einem Haushalt wohnen, mitversichert sind.
Um es nochmal da zu verstehen, Herr Hellberg, also Kaffeetasse auf Laptop. Und da ist es wesentlich, ob das jetzt bei einem Nichtverwandten geschieht oder bei einem Verheirateten. Und hilft da Doppelversicherung oder schließt sich das automatisch aus?
Entscheidend ist, ob die beiden zusammen einen Versicherungsvertrag haben oder nicht. Ansprüche von Versicherten eines Vertrages untereinander im Bereich der privaten Haftpflichtversicherung sind nicht versichert. Aber wenn es zwei durchaus Partner gibt, die jeder einen Vertrag haben, dann wären die Ansprüche untereinander versichert. Also da ist das Stichwort Versicherung von Mitversicherten. Die Mitversicherten können nicht zugleich Leistungsempfänger aus diesem Vertrag sein, über den sie ja hinsichtlich ihrer Haftung, ihrer Haftpflicht geschützt sind. Das funktioniert nicht.
Thomas Meinert.
Der Kaffeetasse auf Laptop, da bleiben wir nochmal bei dem Fall. Ist dann der Laptop zum Neuwert versichert oder wird nur ein Zeitwert ausgezahlt? Der ja, wenn der Laptop, das Laptop schon 10 Jahre alt ist, dann ist der Zeitwert ja nicht mehr so groß. Aber die Anschaffung muss man ja, dafür braucht man ja dann doch wieder einen neuen. Was wird dann bezahlt? Der Neuwert oder der Zeitwert?
Die haftungsrechtliche Situation, und das hat erstmal nichts mit Versicherung zu tun, sondern das ist Haftungsrecht, verlangt, dass der Schädiger denjenigen, den er geschädigt hat, in die Lage versetzt, die ohne seine schädigende Handlung bestanden hätte. Wenn der Laptop also 10 Jahre alt ist und der ist dann unbrauchbar durch das Verschütten des Kaffees auf dem Laptop, muss der Preis bezahlt werden, der für diesen 10-jährigen Laptop dann eben zu bezahlen ist. Und zwar haftungsrechtlich. Und das ist wahrscheinlich nicht so furchtbar viel. Und wenn dann auch noch ganz wertvolle Fotos drauf sind, die einen ideellen Wert besitzen, aber nicht Geldwert bemessen werden können, wird es ganz schwierig. Denn gibt es wenig Geld, und zwar haftungsrechtlich, wenig Geld für etwas, was einem einen großen Verlust bedeutet. Das ist dann so.
Und bei der Brille, wie ist das da? Da geht ja.
Da ist es grundsätzlich genauso.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung meinerseits, woran man zum Beispiel auch die Entwicklung in dem Bereich sieht. Just zu diesem Thema wird seit einigen Jahren von einigen Versicherern auch eine Neuwertentschädigung angeboten. Das wird dann manchmal auch werblich sehr stark hervorgehoben. Da sind wir aber wieder bei dem Punkt, den auch gerade Herr Griebler angesprochen hat. Es gilt zu prüfen, was steht denn da tatsächlich drin. Denn auch da haben wir häufig die Situation, dass Reglementierungen sind, was weiß ich, die Beiträge, die erstattet werden, sind gedeckelt, vielleicht nur 500, vielleicht nur 1000 Euro. Die Geräte, für die man dann eine solche Neuwerterstattung bekäme, dürfen nicht älter als 1 Jahr oder 2 Jahre alt sein. Also da muss man dann eben auch sehr genau hinschauen, was steckt denn wirklich dahinter, wenn zum Beispiel so ein Problem plötzlich mir entgegenblickt und sagt, Mensch, da ist ja eine Police, die hätte sowas. Es gilt zu prüfen, was steckt denn tatsächlich dahinter.
Rechnungen aufbewahren ist immer sinnvoll?
Auf jeden Fall.
Wenn ich längere Zeit im Ausland bin, weil ich dort eine Ferienwohnung habe in Frankreich, schreibt Herr Vogt, ich habe aber dort keinen Wohnsitz. Ich wohne nur hauptsächlich in Deutschland, aber verbringt längere Zeit am Ferienwohnsitz. Bin ich dann auch haftpflichtversichert, privat haftpflichtversichert?
Ja, das sind Sie. Vorübergehende Auslandsaufenthalte sind beim Privathaftpflichtversicherungsschutz mit eingeschlossen.
Eine ganz häufige Frage ist das Ehrenamt und die Gefälligkeit. Da geht es also vom Kinder hüten oder Kinder mit auf den Ausflug nehmen. Der Kindergeburtstag, der organisiert, wo dann 10 Kinder rumtoben und da passiert ja dann vielleicht auch schnell etwas mal. Da kann man gar nicht alle 10 beaufsichtigen. Also was ist eine Gefälligkeit? Babysitten vielleicht? Was ist ein Ehrenamt, wenn ich mit jemandem eine kleine oder ein paar Leuten eine private Sportgruppe gründe? Wo beginnen da die Unterscheidungen?
Also eine Gefälligkeit ist erstmal unentgeltlich und bewegt sich im Graubereich, insbesondere wenn es sich um wiederholte Tätigkeiten handelt. Grundsätzlich geht man im Rahmen von Gefälligkeiten von einem sogenannten stillschweigenden Haftungsausschluss aus, der sagt, ich helfe dir nur, zumal ich dafür kein Geld bekomme und das aus reinem Freundschaftsdienst mache, wenn ich hinterher nicht sicher gehe, dass ich keinen Schaden davon tragen kann, indem ich für irgendetwas hafte. Die Rechtsprechung ist hier jetzt einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, das gilt nicht, wenn diejenigen, die aus Gefälligkeit etwas tun, eine Haftpflichtversicherung haben. Dann
würden diejenigen davon ausgehen, dass, weil sie ja nun haftpflichtversichert ist, ihnen das egal ist, in was für einer Situation sie sich befinden, und mithin würde die private Haftpflichtversicherung zahlen. Aber auch hier ist es so, was wir schon mehrfach heute angesprochen haben, Gefälligkeitsschäden sind in vielen moderneren Verträgen ausdrücklich mitversichert im Bereich der Haftpflichtversicherung. Und bei der ehrenamtlichen Tätigkeit ist es so, die normale ehrenamtliche Tätigkeit, beispielsweise auch im Rahmen der Flüchtlingshilfe jetzt, was ja sehr aktuell ist, ist mitversichert über die eigene private Haftpflichtversicherung. Und wenn ich das im Rahmen einer Organisation, eines Vereins tue, dort vielleicht auch irgendwie verantwortlich tätig bin, indem ich irgendetwas leite oder vielleicht sogar die Finanzen verantworte eines solchen Vereins, dann ist die ehrenamtliche Tätigkeit über diesen Verein mit abgedeckt. Also auch da brauche ich keine Angst zu haben, dass ich irgendwie mit meinem Privatvermögen einstehen muss.
Das klingt danach, Herr Hellberg vom GdV, dass Versicherer darauf aus sind, dass dort Leben so stattfindet und sich nicht selbst einschränkt durch viele Sorgen. Ich nehme mal so ein Beispiel. Ein Kanuverein hat ein Rheinschwimmen veranstaltet und traut sich das seit 3-4 Jahren nicht mehr. Was würden Sie als Versicherer sagen?
Auch wieder das, was wir hier unisono immer schon wieder festgestellt haben, wenn es Unsicherheiten gibt über den Versicherungsschutz, ob ein bestimmtes Verhalten eingeschlossen ist in den Versicherungsschutz oder man vielleicht einen anderen Versicherungsschutz braucht oder woanders über einen anderen Vertrag mitversichert ist, bitte sprechen Sie immer Ihre Versicherer an oder Ihren Vermittler an oder entsprechende Berater an oder Herrn Grieble bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg oder bei den Verbraucherzentralen der anderen Bundesländer. Wir alle sind dazu da, diese Fragen zu beantworten und den Kunden zu helfen, denn letztendlich wäre die schlechteste Situation, dass man aus Unwissenheit eben sich nicht entsprechend absichert, dann ein Schaden entsteht und dann die finanziellen Sorgen groß sind. Das soll verhindert werden.
Und ganz zum Abschluss nenne ich auch noch Ihre Seite vom GdV, die Versicherer. Da gibt es auch Rat und weitergehende Informationen. Das war unser Marktplatz, wann eine Haftpflichtversicherung hilft. Danke für Ihre Beteiligung, fürs Zuhören und Mitmachen. Besonders Dank an Nils Hellberg, Leiter der Abteilung Haftpflicht beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, an Michael Nischalke von der Stiftung Warentest und dort bei der Zeitschrift Finanztest, Projektleiter Versicherungen und Recht, und an Peter Grieble, Leiter der Abteilung Versicherung in der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hier verabschieden sich Thomas Meinert und Henning Hubert. Nach uns Umwelt und Verbraucher heute mit Georg Ehring, ein Thema: holzfressende Schädlinge. Nächste Woche hier Jule Reimer. Und das Thema Neues von der Heizungsabrechnung. Mietnebenkosten im Griff behalten.